Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist der Fotograf Carsten de Riese zu Gast bei uns im Gespräch. Er hat knapp 60 Jahre freiberuflich als Fotograf gearbeitet. Im vergangenen Jahr hat die Bayerische Staatsbibliothek sein Werk aufgekauft. 390.000 Aufnahmen, da kriegt man einen kleinen Eindruck. Herzlich willkommen, Herr de Riese.
Danke.
Auf der Homepage der Bayerischen Staatsbibliothek, wenn man da nach Ihnen sucht, dann sieht man sofort ein Foto von Ihnen, ein Schwarz-Weiß-Porträt. Ein sehr markanter Schädel ist da zu sehen, ein kahler Schädel, ein schönes Lächeln. Der Kopf ist so aufgestützt auf die linke Hand. Ziemlich beeindruckendes Foto. Ein Charakterkopf, würde man, glaube ich, sagen. Das Wort hat mir gefehlt. Lassen Sie sich eigentlich gern fotografieren?
Das kann ich nicht sagen. Ich bin lieber hinter der Kamera.
Wem haben Sie sich denn da anvertraut?
Zu Anfang meiner Arbeitszeit sehr vielen, hauptsächlich damals Männern, älteren Männern, weil die spielten in der Kulturszene einfach die Rolle. Ich war immer auf der Suche nach Menschen, denen ich vertrauen konnte.
Also die Sie dann fotografiert haben?
Ja.
Gibt es denn viele Fotos von Ihnen? Also nicht die Sie gemacht haben, sondern auf denen Sie zu sehen sind. Wahrscheinlich nicht auch 390.000, oder?
Oh Gott, nein. Es gibt aus der Zeit sowieso ganz wenige Bilder von mir und das ist auch gut so. Ich wollte ja Bilder machen. Ich wollte ja nicht fotografiert werden.
Am 26. August 1972, also heute vor 50 Jahren, begannen die Olympischen Spiele in München. Und der Fotograf Carsten de Riese war, ich zitiere mal, offiziell beauftragter Fotograf für das Organisationskomitee der Olympischen Spiele. Herr de Riese, was heißt das? Was hatten Sie da für eine Aufgabe?
Für die Vorbereitung der Spiele, noch ausführlicher gesagt. Meine Aufgabe war gar nicht so ganz konkret definiert. Die wesentliche Arbeit lag ja nicht in der Zeit vom Beginn der Spiele, also vom 26. August bis die 14 Tage danach, sondern war eben so reichlich 3 Jahre davor. Und da ging es um die Darstellung des Aufbaus, der Vorbereitung des gesamten olympischen Geschehens. Diese Zeit, diese Jahre davor, waren ein unglaubliches Glück. Die waren ein Glück für München, die waren ein Glück für Bayern, die waren ein Glück für Deutschland.
Westdeutschland zumindest.
Ja, in gewisser Weise für Gesamtdeutschland, aber sie waren auch ein Glück für mich. Denn ich habe in dieser Zeit unendlich viel gelernt, sehr viele Menschen kennengelernt und habe die Chance gehabt, an einem Ereignis teilzunehmen, was in seiner Art einfach einmalig war. Wir kamen aus der 50er, 60er muffigen Jahren. Wir wollten diese Zeit nicht mehr. Wir wollten was Neues. Wir waren die Adenauerzeit einfach satt. Da ging ein Fenster auf. Ein Fenster in die Welt, in die Zukunft. Es war eine Vision. Und das war ein bestimmter Geist, der unsere Abteilung 11, so hieß diese legendäre Abteilung, die für die visuelle Kommunikation der Spiele zuständig war, unter Leitung von Ottel Eicher. Das war einfach einmalig. Da kamen so viele Dinge dazu, vom ersten Mann auf dem Mond bis hin zu der sozialliberalen Koalition Willy Brandt. Willy Brandt besuchte unsere Abteilung mit seiner Regierung, mit Scheel und Genscher. Wo gibt es das, ein Bundeskanzler im Gefolge danach gucken kommt, was eine Abteilung wie die für die visuelle Kommunikation zuständig ist, kommt, um zu gucken, woran wir da arbeiten. Das war wie ein Adelsschlag. Wir waren beseelt von einer bestimmten Begeisterung. Wir wollten was Neues. Wir wollten kein Event vorbereiten, wie man heute sagt. Wir wollten ein Fest feiern. Ein Fest für die Gäste aus der ganzen Welt.
Ja, und ein Wort, was man damals noch nicht so häufig benutzt hat, ein nachhaltiges Fest, das hat man damals anders formuliert, aber das ist ja auch gelungen. Also München hat ja U-Bahn, S-Bahn-Linien dadurch gewonnen, hat sich dadurch eigentlich erst zur Großstadt gemausert. Das Olympische Dorf, die Bauten, alles steht noch, wird weiter genutzt. Sie haben 1970 bereits angefangen, eben Olympia zu fotografieren. Das heißt, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt vor allem auch Baustellen. Die Bayerische Staatsbibliothek hat erst einen Bruchteil dieser 390.000 Aufnahmen digitalisiert. Da sieht man vor allen Dingen Baustellen dieser Olympiabauten, das berühmte Zeltdach, wie es errichtet. Sie sollen aber auch eine Serie über, ich zitiere, internationale Arbeiter gemacht haben.
Also das war Europas größte Baustelle zu der Zeit. So viele Arbeiter gab es gar nicht in Deutschland. Und da holte man eigentlich in diesem Umfang zum ersten Mal tausende Arbeiter aus heutigen ganz Europa, manchmal noch weiter her, die nicht so ganz wussten, wo sie da in Bayern, was sie da, ob sie da hingehörten. Und wir in Bayern wussten nicht so ganz mit denen was anzufangen. Aber die haben unsere Olympiabauten aufzubauen geholfen. Und die haben was mitgebracht, diesen Blick in die Welt bis hin zu den Auberginen, die man dann plötzlich mal im Laden kaufen konnte, von denen man in Bayern vorher gar nicht wusste, dass es überhaupt sowas gibt. Also auch das war eine Berührung mit der großen Welt auf dieser Ebene. Und das waren Menschen, die haben mich interessiert, wie gehen die miteinander um, wie bringen die das fertig, dieses unglaubliche, visionäre Zeltdach aufzubauen, von dem keiner wirklich wusste, ob es funktioniert.
Also Arbeiter aus Spanien, aus Italien.
Aus dem Balkangebiet, aus Griechenland. Mhm. Es war eine wirklich ein Turmbau zu Babel, der aber glücklich ausgegangen ist, im Gegensatz zu dem eben genannten Beispiel.
Haben Sie während der Spiele dann auch noch fotografiert?
Ja, natürlich. Klar, die 14 Tage waren ein wesentlicher Teil, da war ich dann schon jeden Tag da. Aber sagen wir mal, die quantitativ größere Arbeit und die auch, glaube ich, wichtigere Arbeit, weil sie nicht wiederholbar war, ist die Zeit vor den Spielen. Und ja.
Sie haben jetzt gerade so erzählt von dieser Atmosphäre München und Mann auf dem Mond und der Kanzler da und ich wurde fast so ein bisschen nostalgisch von dieser Zukunftshoffnung, die man damals hatte, die ja heute nicht mehr so anzutreffen ist. Aber dann muss ich jetzt die Wunde öffnen, die dort ja auch aufgegangen ist, nämlich den 5. September, das Attentat, also erst die Geiselnahme, dann die Ermordung von 11 israelischen Sportlern durch ein palästinensisches Terrorkommando, dann dieses unglaublich stümperhafte Verhalten der bayerischen Polizei. Wie haben Sie damals reagiert, als Sie davon gehört haben?
Dieser 5. September, von dem ich im Radio durch die Nachrichten gehört habe, hat mich so schockiert, so getroffen, so verletzt, eigentlich traurig gemacht, dass ich mir nicht habe vorstellen können, dass die Spiele weitergehen. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass ich weiter an dem Projekt arbeiten kann. Ich bin dann doch aufs Gelände gefahren, habe mir die Situation angeguckt. Ich bin nun kein Kriegsberichterstatter, das liegt mir nicht. Ich habe nicht die langen Teleobjektive, mit denen manche Kollegen da gestanden haben. Aber die Wahrnehmung der Atmosphäre des Geschehens drumherum, das habe ich schon gehabt. Ich habe gedacht, das war's. Das kriegen wir nicht wieder auf die Reihe. Und dann kam der berühmte Satz von Avery Brundage, "The games must go on", den ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Die Spiele sind weitergegangen und aus heutiger Sicht revidiere ich meine damalige Schockhaltung und sage, wahrscheinlich war es richtig. Und ich habe auch weiterarbeiten können.
Herr de Riese, Sie haben mir gestern kurz am Telefon erzählt, dass Sie nach den Spielen schwer erkrankt sind. Sie hatten einen Pneumothorax, also das heißt, wenn einer oder auch beide Lungenflügel quasi zusammenklappen, das kann lebensgefährlich werden, weil man gar keine Luft mehr bekommt. Und Sie haben angedeutet, dass das ein einschneidendes Erlebnis war für Sie.
Das ist richtig. Gott sei Dank war es nur ein Lungenflügel, sonst könnte ich hier nicht mehr sitzen. Es war für mich aber die Aufforderung, hinzuschauen, was da mit mir passiert ist. Und nachdem sich das nach 7 Jahren nochmal wiederholt hat und ich keine Lust hatte, mich dem nochmal zu stellen, habe ich mir Hilfe gesucht und sie Gott sei Dank gefunden bei einer fantastischen Frau, Ilse Middendorf, hier aus Berlin, die hat eine Atemschule. Und die mich erstmal wieder zum Atmen gebracht hat.
Eine Atemschule.
Mhm, eine Atemtherapeutin. Und diese Frau, der verdanke ich sehr viel, weil sie mir in einer längeren Zusammenarbeit mal gezeigt hat, was mir fehlt und was ich versäume im Leben, wenn ich nicht in meinen Atem gehe und meine beiden Lungenflügel benutze und mit Luft anreichere.
Also es ging dann weit über das Atmen hinaus.
Wenn Sie mehr Luft im Leben verwenden, hat das eine Auswirkung. Das hat mein Leben mittelfristig enorm verändert, bis hin zu einer Scheidung, weil plötzlich die ganzen Voraussetzungen nicht mehr stimmen, unter denen ich vorher gelebt hatte. Es kommen andere Erwartungen, andere Wünsche an das Leben und es hat mich total umgekrempelt und ich bin dafür heute sehr, sehr dankbar. Ich bin auch für meine Scheidung sehr dankbar, weil ich auch darin unendlich viel gelernt habe. Und das war für mich und meine Familie sehr wichtig. Und dieses neue Leben, was ich dann durch einen größeren Atemvolumen und größere Freude am Leben auch gewonnen habe, das hat mir dann geholfen, auf meinen Weg zu kommen.
Der Fotograf Carsten de Riese hat 3 Jahre lang für die Olympischen Spiele in München gearbeitet, für das Organisationskomitee für die Vorbereitung der Olympischen Spiele. Das war nicht sein einziges Langzeitprojekt. Im Deutschen Bundestag, der damals noch in Bonn war, hat er sich sogar 3 Legislaturperioden lang herumgetrieben, also 12 Jahre insgesamt, wenn ich richtig rechne. Was war das denn nun wieder für ein Projekt, Herr de Riese?
Dieser Auftrag hier in Bonn kam durch einen Wettbewerb des Bundestages zustande. Der Bundestag hatte, ich glaube, zum ersten Mal einen Wettbewerb für sein Erscheinungsbild ausgeschrieben. Dieser Wettbewerb wurde gewonnen von einer Münchner Agentur, die mich gerne besetzen wollte mit diesem Auftrag, die Fotografie im Bundestag zu betreiben, mit der Aufgabe darzustellen, was machen eigentlich die Abgeordneten, wenn sie nicht auf ihren Stühlen im Plenarsaal sitzen. Das ist ja immer wieder der Vorwurf, der erhoben wird. Meine Aufgabe war zu zeigen, was machen die Abgeordneten den ganzen Tag. Und das heißt, ich war nicht nur im Plenarsaal, ich habe mit denen meine Zeit verbracht in den Ausschüssen der parlamentarischen Gesellschaft, in ihrer Wahlkampfarbeit, in den Wahlkreisen, was alles Abgeordnete halt so tun.
In ihren Wahlkreisen, also dann waren Sie mit den Abgeordneten auch auf dem Land oder
genau,
in der
Großstadt? Mit einigen wenigen, mit jeder Partei, einem ausgesuchten, die ich dann begleitet habe für eine Zeit.
Sie scheinen auf jeden Fall jemand mit Ausdauer zu sein. Sie haben in diesem gerade eben schon erwähnten Telefonat auch kurz erzählt, dass Sie gern im Vatikan fotografieren wollten und das eine Weile gebraucht hat, bis Sie dann da reingelassen worden sind. Mehr weiß ich nicht. Haben Sie jetzt Gelegenheit zu erzählen? Warum Vatikan und wie lange mussten Sie warten?
Das Thema des Vatikan war eigentlich meiner Neugier geschuldet. Ich bin weder katholisch noch besonders fromm, aber ich war neugierig zu wissen, wie geht das da in diesem Staat, der er ja ist, der Vatikanstaat, wie geht das da so zu, woher kommt die Macht, die er hat oder der Machtanspruch und wie lebt eigentlich der Papst so? Und das war vielleicht ein bisschen naiv gedacht. Ich kriegte auch erstmal jede Menge Absagen von Korrespondenten, die in Rom mir hätten die Türen öffnen helfen. Aber ich wollte das Thema machen und habe mich dann immer wieder an andere gewendet, bis ich dann die Hilfe bekam von einer Redaktion, von der ich glaubte, dass sie doch die Nähe zu diesem Haus hatten. Das war der Rheinische Merkur und das war auch richtig. Dann nach unendlich vielen Schreiben und Absagen und Zusagen, schließlich wurde ich eingeladen, in den Vatikan zu kommen. Mit einer Redakteurin von der Redaktion glücklich nach Rom. Wir wurden eingeladen von dem Vorsitzenden der Kommission für die Massenmedien zu einem Essen. Und bei dem Essen offerierte er mir eine Liste. Ich hatte vorher gesagt, was mich interessiert, was der Inhalt meiner Neugier ist. Und er offerierte mir dann eine Liste mit den Dingen, von denen er glaubte, dass ich sie fotografieren sollte. Und diese beiden Listen hatten überhaupt 0 Deckungsgleichheit. Da habe ich ihm die Liste zurückgegeben und habe gesagt, unter diesen Voraussetzungen trete ich hier nicht an, dafür bin ich nicht gekommen. Sie kennen meine Liste, wo sind die Inhalte? Das Gespräch endete ohne einen Erfolg. Wir sind auseinandergegangen. Wir sind aber glücklicherweise in Rom geblieben. und waren dann eingeladen auf irgendwelchen Veranstaltungen und bei Freunden. Und ich habe ein bisschen Propaganda für meine Sache gemacht, bis so ungefähr ein paar Tage später ich einen Anruf kriegte aus dem Vatikan von einem Kardinal, der sagte, er hätte da gehört, ich hätte Unzufriedenheit und ob man sich denn nicht mal treffen könnte und ich möchte doch mal sagen, was denn eigentlich los wäre. Und das war für mich ein Fingerzeig. In der Tat hatte sich rumgesprochen, dass ich polemisiert hatte. Und dieser Herr war ein holländischer Kardinal, der mir unglaublich freundlich und offen begegnete. Und er hat dann erreicht, dass ich meinen Zugang bekam.
Und Sie haben dann sehen und fotografieren können, wie der Papst lebt?
Weniger wie der Papst lebt. Dieser Bereich war sehr klein gehalten, das gebe ich ehrlich zu. Aber es gab genügend andere Dinge, von der päpstlichen Apotheke bis zu Museen und unglaublichen Treffen von Bischöfen. Und es war dann nur doch immer noch eine etwas differierende Vorstellung. Ich sollte eigentlich begleitet werden während meiner Arbeit von der päpstlichen Wache. Und die wiederum hatten bestimmte Vorstellungen davon, wie ein Fotograf sich im Vatikan zu benehmen hat. Und da gibt es eine sehr strenge Ordnung. Wer darf in der Mitte des Ganges gehen? Wer darf rechts und wer darf links gehen? Das ist alles geregelt. Gott sei Dank kannte ich die Regeln nicht und habe pausenlos dagegen verstoßen, sodass es zu einer Auseinandersetzung kam mit diesen Wachen, bis sie irgendwann es leid waren und sind abgezogen worden. Einen Bereich hatte ich gar nicht gewagt, auf meine Liste zu setzen. Das war das Geheime Staatsarchiv, in dem ja sehr wichtige Dokumente aufbewahrt werden. Und während ich in der Vatikanischen Apotheke stehe, um meine Bilder zu machen, tippt mir jemand von hinten auf die Schulter, spricht mich auf Deutsch an und sagt, sind Sie der Fotograf hier? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich mache hier und so weiter. Und sagt, ja, wollen Sie nicht mal zu mir kommen? Sage ich, ja, gerne. Wohin denn? Was denn? Ja, da und da. Und dann schickt er mir eine Karte zu und ich habe die gar nicht im Moment lesen können. Sie können heute Nachmittag kommen, sage ich, heute Nachmittag habe ich einen anderen Termin, darf ich auch morgen kommen? Ja, Sie dürfen auch morgen kommen. Ich kam morgen und was war es? Das Geheime Staatsarchiv. Es war der Leiter des Staatsarchivs, der mir dann sagte, wissen Sie, zu mir darf immer keiner kommen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, was wir haben. Was wollen Sie sehen? Und ich war total unkundig dieser unglaublichen Schätze und Dokumente dieser Dinge da war. Und er ging zu einem Panzerschrank nach dem anderen und öffnete die Bannbulle gegen diesen und jenen, das Konkordat mit Napoleon, den letzten Brief der Maria Stuart. Was immer mir einfiel oder was ihm einfiel, nahm er in die Hand, rollte es auf, ging ans Fenster und sagte, ist das Licht so gut? Es war wie ein Geschenk des Himmels. Und das sind die Dinge, da muss ich als Fotograf im Moment offen sein und sagen, so, jetzt kriegst du hier das Geschenk, nimm es an, mach was draus.
Und wo ist dann dieses Geschenk veröffentlicht worden?
Das ist dann zuerst tatsächlich im Rheinischen Merkur erschienen. Die haben, glaube ich, eine 12-seitige Beilage draus gemacht mit unendlich vielen Bildern, die es vorher noch nicht gegeben hat. Der Spiegel, die Zeit, alle haben später aus diesem Fundus geschöpft und davon veröffentlicht.
Der Fotograf Carsten de Riese hat viele prominente Männer fotografiert, Karl Jaspers, Josef Beuys, Willy Brandt. Er hat auch viel für Unternehmen fotografiert, nämlich für, und da zitiere ich von seiner eigenen Homepage, Geschäftsberichte, Public Relations, Broschüren, Industriekalender. Herr de Riese, das klingt jetzt im Vergleich zu dem, was Sie im Vatikan erlebt haben und auch zu Willy Brandt und John Cage und ich könnte noch ein paar mehr aufzählen, das klingt wahnsinnig trocken. Was haben Sie denn da gemacht? Was war denn da Ihre Aufgabe? Und war es so trocken, wie es klingt?
Im Gegenteil, das war in keiner Weise trocken. Die 60er, 70er Jahre waren in der Industriedarstellung noch sehr, sehr altbacken. Wenn Sie heute sich solche Arbeiten angucken, halten Sie es gar nicht für möglich. Und da kam ein Mensch, oder es gab mehrere solche Menschen wie Otel Eicher, der diesen Bereich ein bisschen ausgelüftet hat und ja schon für die Lufthansa am Erscheinungsbild gearbeitet hat, für die WestLB, für Erco, für BMW, für unendlich viele deutsche Großunternehmen.
Für Braun.
Für Braun.
Die Audiogeräte damals von Braun.
Richtig, für FSB, Klinken und für sehr viele Unternehmen, die gemerkt hatten, dass sie mit der Art, wie sie sich in der Öffentlichkeit dargestellt haben, nicht mehr Es war nicht mehr zeitgemäß. Und dieser mehr journalistische Bildstil, den ich bis dahin gepflegt hatte, den wollten sie haben, den suchten sie. Ich habe nie für die Werbeabteilung gearbeitet, das war ein anderes Genre. Ich habe für die Presse- und PR-Abteilung gearbeitet, was den großen Vorteil hatte, dass in den großen Unternehmen diese Abteilungen Stabsabteilungen waren, die dem Vorstandsvorsitzenden direkt unterstellt sind. Das heißt, ich habe einen Einstieg von ganz oben gehabt und damit eine unendliche Freiheit.
Aber was haben Sie denn da fotografiert?
Ich habe im Grunde die gleichen Geschichten, die ich früher für redaktionelle Arbeit gemacht habe, für Zeitschriften wie Geo oder den Spiegel. Später gab es dann das Zeitmagazin, kamen die Magazine auf. Diese gleiche Art Fotografie habe ich für die Firmen machen können, für deren Publikationen. Und Ottel Eicher ließ keine Firma, die für die er arbeitete, aus, für die nicht eine neue Zeitschrift gegründet werden musste. Die ist dann Lufthansa's Germany oder Erko Lichtbericht oder
eine interne?
Ein Periodikum.
Eine Mitarbeiterzeitschrift?
Nein. Also zum Beispiel dann der Lufthansa, die war so nobel, die erschien nur in englischer Sprache, wurde nur für Vielflieger und im Mailingverfahren jeder einzelne im Briefumschlag versendet an potenzielle Vielflieger und hatte die Aufgabe, gar nicht unmittelbar jetzt für die Lufthansa zu arbeiten, sondern sollten ein Bild von Deutschland zu diesen Kunden, die meistens im Ausland saßen, daher in englischer Sprache, ein Bild von Deutschland raustragen.
Jetzt möchte ich mal ein Beispiel. Was haben Sie denn dann fotografiert? Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
1978 gab es nur eine einzige Fluggesellschaft, die westliche Fluggesellschaft, die Peking anflog, das war die Swiss Air. Die Lufthansa war scharf auf diese Verbindung, das war der Markt der Zukunft, da wollten sie rein, wieder rein, denn schon in den 30er Jahren hat es einen regelmäßigen Luftverkehr nach Peking gegeben, von der Lufthansa. So, dieses Feld wollten sie wieder besetzen und haben uns überlegt, wie machen wir das. Es gab eine gute Gelegenheit, Karajan mit den Berliner Philharmonikern hatte zwei Konzerte. Eins in Tokio und eine Serie von Konzerten und eins in Peking. Und die Lufthansa hatte die Maschine dafür, eine Großraummaschine, eine DC-10, zur Verfügung gestellt. Und meine Aufgabe war jetzt, weniger die Philharmoniker in Peking zu fotografieren, sondern die Crew, ich glaube es waren um die 20 Crewmitglieder, die hätten in Peking fotografiert werden sollen, während sie in die verbotene Stadt gehen oder auf die chinesische Mauer. Es sollte einfach Präsenz der Lufthansa in Peking gezeigt werden. So. Es gab zu der Zeit in Peking noch gar keinen Flughafen, der eine DC-10 hätte landen lassen. Der war erst im Bau, der Flughafen. Und der Pilot hatte diese ungeheure Aufgabe, diese Maschine auch noch abends auf dem im Bau befindlichen Flugfeld runterzubringen, ohne Platzbefeuerung und so weiter. Das ist ihm wunderbar gelungen. Das ist ein schwerer Job. Was nicht so gut gelungen war, die Chinesen hatten gar keine Treppe für eine so hohe Maschine, das sind 10 Meter. Man baute in Windeseile eine hydraulische Treppe, um uns aussteigen zu lassen. Und das Missgeschick passierte, dass nachdem einige ausgestiegen waren, war die Treppe weg. Die Hydraulik war zusammengesackt. Und ich glaube, 3 oder 5 der Philharmoniker waren ins Nichts getreten. Das hat uns alle derart schockiert. Es war wirklich es war furchtbar.
Schwer verletzt?
Ja. Einige mussten ausgeflogen werden, andere wurden dann in Peking behandelt. Jedenfalls war das ein Nervenereignis, was alle uns mitgenommen hat. Die Sache ging aber noch weiter, als wir dann aus der Maschine raus waren, war also ein Tourabout, dass ich darüber meine Tasche mit meiner Ausrüstung, meinen Pässen und Schlüsseln für die Koffer und alles nicht mehr wiedergefunden habe. Sie war weg. Damals gab es nur die sogenannte Bauchlinie.
Und ich weiß jetzt immer noch nicht, was Sie fotografiert haben, Herr de Riese.
Ja, führen Sie mich ein bisschen zurück. Ich komme ins Hotel, habe keine Fotogeräte mehr. bin von dem Ereignis ganz schön mitgenommen. Das Schlimmste war, dass die, mit denen ich jetzt arbeiten sollen, hatte die, mein Auftraggeber bei der Lufthansa, der PR-Chef, vergessen zu informieren, dass ich sie fotografieren sollte in der Stadt. Und die sagten, wie kommst du eigentlich in unsere Maschine, was hast du hier zu tun? Und man muss wissen, wenn eine Crew in eine Stadt kommt, das Erste, was sie machen, sie ziehen ihre Uniform aus und gehen in Zivil. Und ich konnte nur sagen, Kinder, das geht nicht, ihr müsst in Uniform bleiben, ich brauche euch jetzt hier im Stadtbild.
Weil sie die fotografieren wollten, die Lufthansa-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Peking. Das war meine Aufgabe, sie ins Bild zu bringen in Verbindung mit Peking, mit der Stadt.
Okay.
Und es war November, es war bitterkalt, die haben mich also mehr ausgelacht als angenommen. Ich keine Kameras, ich wollte abreisen, ich war einfach am Ende. Und dann habe ich mir gedacht, das ist zu einfach, das geht nicht. Und bin geblieben und ist daraus eine wunderbare Geschichte erschienen, wie die Lufthansa-Crew-Mitglieder durch die Stadt gehen, ihre Besuche machen. Und das ist eben, muss man einfach im Moment mal ein bisschen durchziehen.
Okay, also irgendwo haben Sie dann einen Fotoapparat her organisiert?
Ich habe erst alle Hotelbesucher aufgefordert, mir ihre Kameras abzuliefern. Da gab es reichlich, aber sie waren so miserabel. Nach 3 Tagen fand sich meine Kameratasche im Schrank, im Spind einer Putzfrau auf dem Flughafen wieder.
Ich verstehe schon ein bisschen besser, warum Sie, obwohl Sie Aufträge von Unternehmen bekommen haben, sich nicht als Auftragsfotograf bezeichnen lassen wollen, weil Sie dann doch Ihren eigenen Kopf haben, welche Motive Sie da fotografieren.
Also das sehe ich nicht so sehr als eigenen Kopf, sondern das sehe ich, so eine Geschichte, die kann mir keiner vorher Otto Eicher war der Einzige, dem ich erlaubt habe, ein Skribbel zu machen, wenn er eigentlich einen Auftrag bekam. Ein Skribbel ist ein Blatt Papier, auf dem sind die Bilder vorgemalt. Und Otto Eicher hatte einen legendären, sehr feinschreibenden Parker, mit dem er sehr gerne die Geschichten vorher aufmalte. Die Bilder, die ich fotografieren sollte, skizzierte. Er durfte das machen. Ich habe gar nicht mehr die Bilder genau angeguckt. Ich habe mir zugeguckt, wie er diese Spitze des Stiftes auf dem Papier, das war wie ein Ballett. Das waren so wunderbare Bilder. Da habe ich hingeschaut. Aber die Bilder, die er gezeichnet hat, haben mich nicht interessiert. Und wenn ich wiederkam von meiner Reise, dann habe ich meine Bilder gezeigt, die ich gemacht habe, die ich machen konnte, die möglich waren unter den Umständen, unter denen ich so eine Arbeit hatte. Und er hat nie mehr nach seinem Skribbel gefragt, sondern hat dann mit der Geschichte gearbeitet, die ich mitgebracht habe. Und dann passt es zusammen.
Otto Eicher, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Und der Fotograf Carsten de Riese ist heute 80 Jahre alt. Er wurde 1942 in Eisenach geboren, in Thüringen also. 3 Jahre vor Kriegsende. Aus was für einem Elternhaus kommen Sie, Herr de Riese? Mit diesem interessanten Namen de Riese.
Der Name meiner Familie kommt aus Ostfriesland. Das ist das Land meiner Väter, meines Vaters. Ich selber bin aber gar nicht mal in Ostfriesland geboren, sondern in Thüringen und bin dann bis zu meinem 7. Lebensjahr in Eisenach gewesen. Und dann bin ich mit meiner Mutter und meiner Schwester in den Westen, wo mein Vater schon vorher hin hat flüchten können.
Und haben dort, wie Sie auf Ihrer Homepage schreiben, ungern viele Schulen besucht.
Ja, die Schule war nicht so ganz mein Feld, in dem ich... Ich erinnere mich, dass ich, da muss ich so vielleicht 12 oder 13 gewesen sein, sitze ich am Tisch und kaue an meinem Federhalter und muss irgendwas schreiben. Und ich habe eine Vision gehabt, ich habe gedacht, du willst mal reisen. Und mit diesem Gedanken war ich dann zufrieden. Und dieses Reisen, diese Vision, die ich damals hatte, die habe ich eigentlich sehr gut in mein Leben umgesetzt. Denn die Arbeiten, die Aufträge, die ich hatte, waren sehr viel im Ausland und waren sehr schöne Projekte und ich habe sie sehr gerne gemacht.
Wir sind jetzt aber wieder von Ihren Eltern abgekommen. Es gibt auch so ein paar wenige Interviews mit Ihnen, da wird immer so angedeutet, da gab es ein Problem mit Ihrem Vater. Sie haben diesen schönen, leider heute vergriffenen Band herausgegeben, ich glaube vor 9 Jahren ungefähr, Väter und Söhne. Viele Fotos, also von auch berühmten Vätern und ihren Söhnen, Willy Brandt, Sohn Lars, Michael Verhofen mit seinen Söhnen. Ist das ein Geheimnis mit Ihrem Vater? Dann müssen Sie es hier nicht lüften, oder?
In keiner Weise, das können Sie auch in dem Buch nachlesen. Mein Vater oder wir als Familie hatten das große Glück, dass mein Vater schon 1945 aus Kriegsgefangenschaft zurückkam. Das war ein seltenes Glück. Und mein Vater war da, aber er war eigentlich nicht da. Denn er hatte gelitten unter dem Schock des Kriegsendes. Sicherlich war mein Vater kein Nazi, aber er hatte sich doch der Ideologie so weit genähert, dass das Wort, das damals benutzt wurde, vom Zusammenbruch für ihn gültig war. Damit war sein Selbstverständnis, er war ein Gebrochener. Und damit war er für mich, ich sage jetzt mal ganz brutal, nicht zur Verfügung für das, was ich mir als Kind, als Sohn von einem Vater erwarte. Dazu war er nicht mehr fähig.
Waren Sie ein besserer Vater?
Oh, das müssen Sie meine Kinder fragen. Da habe ich 3.
Zurück. Sie wollten reisen. Dann kann man sich ja alles Mögliche vorstellen, was man dann wird. Warum Fotografie?
Meine armen Eltern haben mich, glaube ich, da war ich 16 oder so, schließlich, nachdem in der Schule immer wieder Fehlschläge waren, ins Psychologische Institut in Göttingen geschleppt, mit der Aufgabe, mal zu gucken, was aus dem Jungen noch werden kann. Ich musste eine Woche lang Rorschach-Tests machen und Fragebogen ausfüllen und. Am Ende kam raus, der Junge wird Gärtner. Oder, wenn er sein Abitur doch noch schafft, er wird Arzt. Und dann sagte die Psychologin, das habe ich mir damals, ist mir sehr tief eingegangen, sie sagte nicht nur Arzt, er wird Kinderarzt. Da habe ich mir gedacht, Kinderarzt, was sagt sie da? Das passte mir eigentlich, das hat mir gefallen. Ich bin dann weder Gärtner noch Arzt noch Kinderarzt geworden, aber meine Beziehung zu Kindern ist mir wichtig.
Da haben wir jetzt immer noch nicht das Rätsel gelöst, wie es dann zur Fotografie gekommen
ist. Zur Fotografie. Ich wusste einfach nicht, was ich werden wollte. Mein Vater wollte, dass ich zur Bundeswehr gehe. Das wusste ich, dass ich das nicht wollte. Und um dem etwas entgegenzusetzen, musste ich also schließlich mal selber was einbringen. Und mein lieber Patenonkel kam auf den Gedanken, der Junge wird einfach Fotograf. Schleppte mich zu einem bekannten Fotografen in Hannover, dem ich dann vorgeführt wurde mit der Frage, ob er mich als Lehrbuben haben wollte. Der hat sich mit mir lange unterhalten und am Ende kam die Frage, wollen Sie ihn haben oder nicht? Dann sagte er nein. Kurt Julius. Und ich dachte, naja, das ist wieder eine Erfahrung mehr, hast du genug in deinem Leben gehabt, ist auch nicht weiter tragisch. Dann sagte er aber, nein, Sie gehen denselben Weg wie ich. Sie gehen nach München an die Fotoschule und dafür sorge ich. Und das war fantastisch. Das war wie ein Ritterschlag, denn er hat mich aus diesem ganzen schulischen Sein herausgehoben und dort 1962, als ich gerade 20 war, konnte ich eigentlich anfangen, in mein eigenes Leben zu gehen. Und ich habe gemerkt, dass diese Idee meines Patenonkels gut gepasst hat.
Ja, jetzt mit 80 müssten Sie es eigentlich wissen, ob es der richtige oder der falsche Beruf war.
Ich glaube, es war der richtige Beruf.
Sie haben dann später noch studiert an der damals legendären Hochschule für Gestaltung Ulm, eben Urtel Eicher, dort kennengelernt, einer Ihrer Lehrer. Es gibt ja ein schönes Zitat von Wilhelm Busch. Leicht kommt man an das Bildermalen, doch schwer an Leute, die es bezahlen. Wer waren denn Ihre ersten Auftraggeber nach dem Studium? Da steht man ja als junger Fotograf vielleicht jetzt ja doch erstmal ein bisschen mittellos da, oder?
Naja, mittellos stand ich eigentlich nicht nach dem Studium, sondern während des Studiums. Weil mein Vater sagte, du hast deine Ausbildung in München gehabt. Wenn du glaubst, du willst noch was lernen, du willst noch in Ulm an die Hochschule für Gestaltung, dann mach das. Aber dann musst du schauen, wie du das hinkriegst. Und das war damals schon hart, aber ich bin ihm dafür heute dankbar. Denn das hat mich gezwungen, während der Zeit dieser Aufenthalt, dieser Seins in Ulm, nebenbei hier so zu arbeiten, dass ich mir das Studium verdienen konnte.
Und durch Fotografieren?
Durch meine Arbeit, durch Fotografie. Ich habe zum Beispiel für den Pieper Verlag Autorenporträts gemacht, während ich eingeschrieben war in Ulm.
Das berühmte von Karl Jaspers?
Von Karl Jaspers zum Beispiel, was für mich eine wichtige Begegnung war, weil ich gemerkt habe, ich kann das. Ich kann etwas entstehen lassen, was mir dann für meine Arbeit später unendlich wichtig war, ein Vertrauen entstehen lassen. Ich kann ein Porträt nur machen, wenn ein Vertrauen zwischen Ihnen und mir entsteht.
Ich habe jetzt etwas leichtfertig gesagt, das Berühmte von Karl Jaspers, also für Carsten de Riese ein sehr wichtiges Foto, weil es nämlich auf dem Titel des Spiegel erschien und das war damals, ich glaube heute ist es auch noch, sehr gut honoriert. Im vergangenen Jahr hat ja wie gesagt die Bayerische Staatsbibliothek 390.000 ihrer Aufnahmen gekauft. Wie viel Geld hat die Bibliothek dafür bezahlt?
Ich denke, meine Arbeit war sehr im wörtlichen Sinne des Wortes preiswert. Da geht es natürlich um Geld. Denn ich habe ja auch Geld da rein investiert. Es war ja mein Archiv, ich habe das alles selber bezahlt. Aber es ging mir auch darum, einen Platz zu finden, in dem meine Bilder, und in diesem Sinne sind meine Bilder auch meine Kinder, weiterleben können, wenn ich nicht mehr bin. Und es wäre für mich eine schreckliche Vorstellung, wenn ich mal nicht mehr bin und meine armen Kinder stehen vor den Regalen und müssen dann damit fertig werden. Was sollen sie damit machen?
Sie meinen jetzt wiederum die biologisch Lebenden.
Die biologischen Kinder müssen jetzt sich um meine
390.000
kreativen 390.000 Kinder kümmern. Und dem wollte ich zuvorkommen. Und deshalb war mir dieser Kontakt zur Staatsbibliothek sehr wichtig. Denn es ist ein Platz, wo sie mindestens so gut verwahrt werden wie bei mir zu Hause, wahrscheinlich besser. Wo sie digitalisiert werden, was ich gar nicht leisten kann. Und wo sie der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich bleiben.
Ja, es ist da eben für alle zugänglich durch das Digitalisieren. Carsten de Riese, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vielen Dank.